Okay. Good evening. I would like to.
Ja, guten Abend. Ich würde eigentlich sehr gerne diesem Wunsch nach mehr Künstlern nachkommen, aber wir haben natürlich alle auch gewisse Konzepte hier, die wir vorstellen möchten. Und ich werde über einige Dinge sprechen, die schon von Boris Groys und von Anastasia Gatscheva angesprochen wurden. Aber bevor ich beginne, möchte ich gerne gerade Boris Groys und dem HKW danken, dass ich eingeladen wurde, hier mitzuarbeiten. Und ein großes Dankeschön für alle sehr, sehr netten Mitarbeiter, die so viel geholfen haben. Die Vielzahl neuer Theorien und Konzepte, die die russischen Künstler Anfang des 20. inspiriert haben, haben einen breiteren Kontext bereitgestellt, in dem die künstlerische Experimentierung in der Lage war, in neue Richtungen sich zu entwickeln und auch viele philosophische und soziale Gedanken der damaligen Zeit neu zu hinterfragen. Damals gab es so, dass man sich vorstellt, man muss hier politische und Alltagsleben überarbeiten, so wie das damals passiert wurde, durch viele Autoren, russische, westliche, viele philosophische und auch mystische Clubs gab es. Es gab auch viele neue Religionen, Kulturen und es gab neue Ideen, die die russische Gesellschaft geradezu vertikal durchdrungen haben. Das hat vom Kommen des neuen Menschen gekündigt, von der Formierung neuer Strukturen des Sozialen auf der Basis von sozialem Fortschritt. So hat man das damals gesagt, Einsteins Theorie der Relativität. Das Ganze würde die Zukunft gestalten. Man würde eine neue Gestalt entwickeln und Nikolai Fjodorow hat hier versucht, etwas anderes zu machen als nur nebulöse, nicht programmatische Gedanken, und sie hat eine sehr stark humanistische, teleologische, extravagante Projektgestaltung durchgeführt. Es gab Wissenschaftler wie George M. Young, Christina Lodder und Alexandra Shashchik, die zum Beispiel deutlich gemacht haben, dass die Lehren von Nikolai Fjodorow nicht den Künstlern der Avantgarde-Gruppe in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unbekannt waren. Einfach deshalb, weil die neuen künstlerischen Ideen, die damals herumgingen, so stark verbreitet wurden. Die Bände seiner gesammelten Schriften wurden 1913 bereits veröffentlicht, und die Anzahl der Ausgaben war natürlich nicht so groß. Das hat bedeutet, dass nicht die ganze Öffentlichkeit Zugang dazu fand, aber er hat es doch als ein wichtiges Opus wahrgenommen. Es gibt keine direkte Referenz auf Fjodorow, aber trotzdem hat auch Kasimir Malevich sich deutlich auf ihn bezogen. Er kannte die gemeinsame Tat. Auch Michail Matjushin kannte das, auch jemand, der sehr eng mit Malevich zusammengearbeitet hat. Er hatte großes Interesse daran und auch war gut informiert über diese neuen Konzepte, über okkulte Konzepte, andere Konzepte. Und er war auch derjenige, der diese Theorie der vierten Dimension als ein Parameter der Analyse von Malerei in seinem Essay über Gleisen-Metzingers Du-Cubisme, über den Kubismus, in der Jugendunionszeitung veröffentlicht hatte. Malevich hat später im Suprematismus noch einmal darauf zurückgegriffen. Ivan Kudryashev, Konstantin Tsiolkovsky, war ein Student von Fjodorow, war ja ein bekannter Wissenschaftler im Bereich Weltraumforschung. Wladimir Majakowski war auch jemand, der die gemeinsame Tat sehr gut kannte. Der hat dann vor allen Dingen durch den Künstler Wassily Chekrygin zusammengearbeitet, der in den letzten Jahren seines leider sehr kurzen Lebens sich sehr stark auf das Fjodorows Projekt eingelassen hatte. Anders als diese eher volatilen Beziehungen mit Tradition und Modernität war es so bei Fjodorow so, dass der gemeinsame Tat sich sehr stark auf das Christentum bezogen hatte. Es ist für ihn so, dass die Auferstehung der Toten, das Andauern des Weges der Menschheit auf den Prinzipien der Verwandtschaft, der Solidarität, der Liebe beruhte. Das ist genau das, was die Verpflichtung des Menschen ist, sich hinzuentwickeln auf ein solches intellektuelles Niveau, dass man wissenschaftliche und technologische Errungenschaften erreichen kann, die dabei helfen, das ultimative Ziel zu erreichen. Dazu kommt es um zwei große Themenbereiche, die geradezu unglaubliche Auswirkungen auf die Welt, so wie sie kennen haben werden, nämlich die Toten zurückzubringen und Unsterblichkeit zu erreichen. Damit wird eine Vermischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erreicht. Das heißt, die Vorstellung von Zeit verzerrt sich vollkommen. Dann auch die Vorstellung von Raum erarbeitet sich ganz anders. Die Erde reicht nicht mehr, um diese Auferstandenen, die Lebenden und die zukünftigen Generationen gemeinsam zu haben. Das bedeutet, man muss den Kosmos, den Weltraum erforschen und auch erobern und kolonisieren. Die gemeinsame Tat bedeutet, dass der Mensch nicht nur sich selbst intern ändern muss, sondern auch seine ganze Beziehung zur Natur und zur Conditio des Menschen und der physischen Gegenwart in der Natur neu definieren muss. Diese Vorstellung von Zeit, Raum und des neuen Menschen werden wir noch mal genauer eruieren. Aber das sind alles Versuche in der Philosophie von Fjodorow und einigen anderen Künstlern der russischen Avantgarde, die sich da wirklich zusammentreffen in einem neuen Denken. Schon im Jahre 1913 haben die futuristischen Poeten und die visuellen Künstler gemeinsam versucht, neue Experimente durchzuführen mit ihrer Vorstellung Synthese der Kunst. Hat zu einem Theaterstück geführt mit dem Titel Sieg über die Sonne. Das wurde im Lunaparktheater in St. Petersburg im Dezember des gleichen Jahres uraufgeführt. Ein riesiges Projekt, dieser Sieg über die Sonne, gemeinsam geschrieben von Alexei Chrunik zusammen mit Wladimir Chlebnikov, der es dann leider nicht geschafft hat, das Stück weiter vorzubereiten. Aber Malevich war verantwortlich für Kostüme, für Kulissen und Matjushin hat die Musik komponiert, die dann auf einem nicht gestimmten Piano dazu gespielt wurde. Das Ganze ging um die Aufkunft der Zukunftsmenschen, des Metanthropos, um die Sonne einzufangen und vom Himmel zu nehmen, eine neue Weltordnung zu etablieren, einen neuen Staat zu schaffen. Ein Akt, der bedeutet, Chaos und Unordnung wird geschafft als eine Art Frontalangriff gegen Rationalität und Naturgesetze. So wie es Chrunik gesagt hat, die Futuristen wollen die Welt ins Chaos stürzen, die etablierten Werte in Stücke zerschmettern und aus diesen Stücken dann wieder etwas Neues schaffen. Schon im Prolog des Spiels, das Chlebnikov geschrieben hat, geht es darum, dass es eine völlig verzerrte Vorstellung von Zeit gibt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden zusammengebracht, wie auch die Generationen zusammengebracht werden. Die der Vergangenheit werden euch sagen, sie waren mal in der Vergangenheit. Die, die jetzt leben, wie sie es leben, wie ihr es sind, sie sagen, wie ihr einmal gewesen wart. Die von morgen, die sagen euch morgen, wie ihr morgen sein werdet. Die Aufgabe, diese lineare Zeitqualität zu brechen, ist das Hauptmerkmal des Protagonisten dieses Spieles. Das ist der Reisende durch alle Zeiten, der später nach einem Flugzeugabsturz auf die Bühne kommen wird. Er ist nicht nur ein außer der Zeit existierendes Wesen, sondern auch ist der Faktor für Wissenschaft und Technik. Der Fortschritt, der erreicht wurde, das ist nämlich ganz wichtig. Damals war gerade die Flugzeuge, der Flug des Menschen, einer der stolzesten Errungenschaften der technologischen Entwicklung, ist auch relativ kurzfristig erst vor dem Schreiben dieses Stückes überhaupt Wahrheit geworden. Und die futuristischen Dichter haben den Aviator, also den Flieger, den Piloten, als einen modernen Heros dargestellt, der die Aufgabe von Ikaros durchgeführt hatte. Und der Reisende durch alle Zeiten kommt dann in ein Gespräch mit Nero und Caligula. Die beiden sind übrigens in einer Person da, ein monolithisches gewesen. Und er sagt ihnen, ich reise durch alle Jahrhunderte. Ich war am 35., wo es Macht ohne Gewalt gibt und wo Rebellen gegen die Sonde kämpfen. Und er warnt sie, dass nichts so ist, wie man es kennt, dass die konventionellen Apparate der Erkenntnis nicht mehr ausreichen, um die neue Realität zu begreifen. Und er sagt, der See ist härter als Eisen. Keinen alten Messungen kann man mehr vertrauen. Dieser Reisende durch alle Zeiten kann die Zeit überwinden. Das heißt, er kann von einem Ort zum anderen reisen, auch plötzlich aus der Luft mit sich materialisieren und sämtliche physikalischen Gesetze überwinden. Bei Malevich, so wie er es gezeichnet hat, wird er als eine Art Maschinenmensch dargestellt, etwas metallisch bzw. aus nicht natürlichen Materialien dargestellt und er strahlt wie jemand, der aus einer anderen Dimension kommt. Dieser Zukunftsmensch sieht natürlich dann dehumanisiert aus und damit auch unzerstörbar. Und das sind Menschen, die es geschafft haben, auf einen höheren Status von Intelligenz zu kommen, die Wissenschaft nutzen, um gegen die Entropie der Natur zu gehen. Das heißt, sie werden die Sonne gefangen nehmen, dieses Symbol der Rationalität, das Emblem von Logik und Klassizismus, in einem gewaltsamen Akt der Meuterei gegen die Realität. Die Sonne ist die absolute regulative Kraft der Natur, verwaltet die Zeit in jedem Aspekt des menschlichen Lebens. Und wenn man diese Sonne vom Himmel stürzt, dann zeigt das, dass der Mensch dieser Zukunft so machtvoll geworden ist, dass er die Pflicht übernommen hat, selbst die Natur zu regulieren, entsprechend dem, was die Menschheit braucht. Fjodorow hat damals gesagt, diese Auferstehung ist ein überwältigender Sieg über Raum und Zeit. Und mit dem Mit diesem Sieg würde der Mensch in der Lage sein, die meteorologischen und astronomischen Kräfte zu manipulieren und letztendlich das ganze Universum neu aufzubauen. Dieses Gefangennehmen der Sonne ist sozusagen der Schluss und Höhepunkt der Revolte der Zukunftsmenschen und auch ein Meilenstein dieser neuen Ära. Krychenik sagt im Jahre 1932, dass dieses Grundthema der Oper im Grunde genommen eine Verteidigung der Technologie ist, vor allen Dingen der Luftfahrt. Dieser Sieg der Technologie über kosmische Kräfte und über Biologismus ist gemeint. Die Zukunft von Fjodorow hat eigentlich keine Geschichtlichkeit im Sinne von der Relation des Menschen auf die eigene Vergangenheit, weil diese Vergangenheit nicht mehr die Vergangenheit sein wird, weil eben Generationen von Toten auferstehen werden und die Zukunft wird ein ständig gegenwärtiger Status sein. Das Ganze löst sich vollkommen vom religiösen Konzept der Ewigkeit. Das ist eine Folge der Wahrnehmung und das wiederum ist ein Teil des Prozesses der intellektuellen Fortschreitung des Menschen. Diese Disintegration der etablierten axiomatischen Prinzipien der Realität sind dazu da, dass man die nicht offenbarte transzendentale Welt als wichtige Aufgabe der futuristischen Künstler überwinden kann. Diese Künstler hatten ja auch erklärt, dass sie gegen Konventionalität sind, gegen die Standardnormen in der Kunst. Sie haben eine richtige Kampagne gefahren gegen alles, was obsolet ist, in ihrer Mission, auf das Unbekannte hinzuweisen, das Leben neu zu arrangieren, die multiple Seele des Menschen in die oberen Bereiche der Realität zu bringen. Zdanevich und Larionov haben das so genannt. In den Manifestos aus dem Jahre 1912-1913 haben die futuristischen Dichter der Hilea-Gruppe ihre Rebellion gegen den gesunden Menschenverstand deutlich gemacht. Sie haben gesagt, sie haben Saum, eine neue transrationale Sprache eingeführt, als ein Instrument, um neue Wahrnehmungen darzustellen, auszudrücken, die der Mensch bis dahin gar nicht kannte. Durch die Fragmentierung des geschriebenen Worts und die Dissolution vom Narrativ, diese Befreiung des Wortes von der Bedeutung und die Erfindung neuer Worte war etwas, mit dem sie versucht haben, diese Art Nabelschnur der Tradition zu durchschneiden, dass sie sich wirklich trennen konnten von der Geschichte, dass sie eine selbstreferenzielle Literatur gestaltet haben und dass sie die nicht eben durch die Logik der Gegenwart wahrnehmen wollten. Das sind alles neue Dinge. Sie haben gesagt, es ist ein neuer Content, ein neuer Inhalt, wo alles beginnt sozusagen wegzulaufen. Die Konvention von Raum und Zeit gibt es nicht mehr. Er geht sogar so weit, dass er sagt, der Dichter ist eine Art Adam. Der hat die Aufgabe, jetzt alle Dinge in der Natur zu benennen, Namen zu geben. Das ist etwas, das Fjodorow auch ganz spannend fand, weil es eben deutlich macht, wie der Mensch doch die dominante Rolle hat. Diese Saumsprache wurde sozusagen als universelle Sprache evangelisiert. Die Sprache, die gesprochen und verstanden wurde von der zukünftigen vereinten Menschheit. Visuell ist diese Saummethode etwas, das die Künstler, die beim Kubofuturismus eine Rolle gespielt haben, angenommen wurde, die aber im Grunde genommen eine Verschmelzung von zwei Bewegungen ist, die aus dem Westen nach Russland gekommen sind. Und zwar ist es diese Koaleszenz aus Zeit und Raum, die man in den kubofuturistischen Gemälden sieht. Das ist genau die Basis der ganzen Komposition. Wenn man zum Beispiel das Bild von Lyubov Popova nimmt, nämlich die reisende Frau, dann sieht man diese dynamische Bewegung auf dem Gemälde, die etwas impliziert, das im Grunde genommen die ohnehin schon abgeschaffte Narration ersetzt, sublimiert. Und diese Bewegung, die scheint von einer unbekannten Quelle in einem endlosen Wirbel herauszubersten, ohne Anfang oder Ende. Man kann sogar sagen, dass es hier Stücke von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind, die gemeinsam gleichzeitig existieren und in den Raum integriert sind. Es ist genau diese Art von verzerrter, nicht-linearer Repräsentation des Narrativs im räumlichen Kontext, die Zugehörigkeit hat mit dieser umgekehrten Perspektive in den orthodoxen Ikonen. So wie das im gleichnamigen Essay von Pavel Florensky genannt wird, der sagt, und hier zitiere ich ihn, es gibt ein spezielles System für die Darstellung und Wahrnehmung von der Realität in Ikonen, das die überschreitende Perspektivengesetzmäßigkeit bedeutet und damit deutlich macht, dass das Nicht-Korrekte dem Korrekten überlegen ist. Die Auflösung und die Neugestaltung der Realität war die Hauptaufgabe der Allogistiker-Phase von Malevich. Die hatte er genau, bevor er das Werk Suprematismus herausgab. Hier ist es nicht die Form, die in Zeit und Raum fragmentiert ist, sondern es ist der Realitätskontext, in dem man wahrnimmt, das Ganze wird herausgefordert und in eine völlig unreguläre Ordnung verpasst. In dem Flugführerbild, Aviator, 1914, da ist es eine Gestalt, die metallisch strukturiertem Reisenden in den, aus dem Sieg über die Sonne Drama entspricht. Um gar nichts zu sagen, dass es ja auch wieder mal ein Pilot war und dass er sozusagen in der Luft suspendiert ist, in einer ganz rigiden Position, frontal, flach, wie die meisten der Gestalten dieses Künstlers. Aber sehr ähnlich dem, was man aus den Ikonen kennt. Und der Umgebungsraum ist materialisiert, fragmentiert, ohne Perspektive, ohne Analogien in irgendeiner räumlichen Skalierung. Alle Elemente des Subjekts sind zusammengebaut auf eine Art und Weise, die völlig ohne Chronologie ist, ohne Narrativ oder Beziehungen. Zeit ist noch nicht einmal subtil impliziert. Zeit fehlt vollkommen. Das letzte Silbe des Wort Apotheker, also Apotheke, ist fragmentiert hier auf der Leinwand enthalten. Das passt aber auch gleichzeitig, weil diese letzte Silbe Apotheke passt ja auch mit Wassily Kaminski, den ersten zwei Buchstaben des Namens. Und er war ein damaliger Pilot aus der Zeit und auch Mitglied als Dichter der Helion-Gruppe. Ein ganz großer Held unter den Futuristen, nachdem er auch noch einen Flugabschutz überlegt hatte. Chlebnikov hat dann das Gedicht K geschrieben, in dem er die ganze Geschichte seines Doppelgängers, der durch die Zeit gereist hat, erzählt wurde. Hier dann gibt es diese Nummer 0. Später hat er in dem Text von Malevich, in dem berühmten Text der Einführung von Suprematismus, gesagt, er hat sich selbst transformiert in das Null der Form. Und dieses schwarze Quadrat, das er auf der Spitzenecke des Raums, auf der, da wo sich zwei Wände treffen, angebaut hatte, das ist ein bisschen, als ob das hängt in dem Leerraum zwischen zwei Räumen. Und genau das war wirklich das Minimum an Malerei, eine absolute Negierung von Content, das einer Bedeutung unterworfen ist. Eine Qualität, die überhaupt nicht mit der menschlichen Wahrnehmung etwas zusammen hatte. Scherzky hat das auch deutlich gemacht, dass die Transzendenz von Malevich zur abstrakten Form ein Mittel ist, um nicht weltliche Vorstellungen zu interpretieren. Vor allen Dingen damals in dieser Phase weiß auf weiß im Suprematismus. Hat auch Konnotationen zu der Verklärung des Menschen auf dem Berg Tabor. Das war ja so, dass damals nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, führte sie auf einen hohen Berg und er ward verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Das ist die Szene aus dem Evangelium nach Matthäus. Und diese Verklärung, die fand ja statt kurz vor der Kreuzigung und der Auferstehung und war genau dieser Akt, der die göttliche, nicht irdische Natur Jesus den Aposteln offenbart hat. Entsprechend Georg Patronius' Analyse ist diese Verklärungsszene etwas, die wirklich das Vermischen von Menschlichem und Göttlichem, von Greifbarem und Nicht-Greifbarem darstellt. Das ist ein kollektives Prozedere, das nicht exklusiv Christus bedeutet, aber es ist ein Prozess, den alle Menschheit durchgehen wird. In der Tabora-Verklärung wird alle Natur und alles, das in ihr ist, teilnehmen. Nicht nur der Geist ist transformiert und verklärt, sondern auch der Körper in der Metamorphose aller Menschen und aller Schöpfung. Ende des Zitats. Das Konzept der Entwicklung des Menschen, der Menschheit hin zu einem höheren Status, ist nicht weit entfernt von dieser Interpretation der Verklärung als menschliche Aufgabe, das wirklich die gesamte Natur betrifft und wie es in seinen Schriften auch heißt, ein Akt, der den Weg zur Auferstehung öffnet. Die Verklärung des Heilands wird von den drei Aposteln und von zwei Propheten bezeugt. Und in diesem Moment ist es so, als gäbe es keine zeitliche Koexistenz der Generationen aus Vergangenheit und Zukunft mehr. In der orthodoxen Tradition ist die Verklärung so dargestellt, dass Christus passiert in der Mandala, das ist eine Aureole im Strahlenkranz, Heiligenschein, die Herrlichkeit, wie es im griechischen Original auch heißt, eine geometrische Form, die bestimmte Manifestationen des Göttlichen zeigt, das heißt die göttliche Präsenz, die hier in die irdische Welt in einer Überwindung von Raum und Zeit eindringt. Es gibt eine berühmte Ikone von Andrei Rublev in der Kathedrale, Maria Verkündigungskathedrale im Kreml ist sie zu sehen. Da sieht man Jesus, der aus einem vollkommenen Kreis heraustritt und in einer sternförmigen Form da ist. Und das Ganze hat überhaupt nichts mit irgendeinem weltlichen Wesen zu tun. Es ist ein völliger Kontrast zur natürlichen Landschaft und den dramatischen Reaktionen der Apostel, die darunter dargestellt sind. Der Christi in Herrlichkeit, nach der Schule von Theophanes, dem Griechen, Kunstin, jetzt in der Tretjetow-Galerie, beschreibt eher eine Offenbarung als eine Erzählung einer biblischen Szene. Natürliche Elemente oder irgendeine Vorstellung von Raum und Zeit fehlen vollkommen. Stattdessen gibt es geometrische Formen, die die Ikone auf goldenem Hintergrund dominieren. Diese Formen sollen keine Symbole darstellen, sondern sie zeigen die nicht referenzielle, nicht greifbare Essenz, das unergründliche Wesen von Gottheit. Das ist abstrakt in einer Art und Weise, die mit Wesenhaftigkeit nichts mehr zu tun hat. Das ist ein Konzept, das auch von Maximus dem Bekenner aufgegriffen wurde, der etwa 580 geboren wurde. Und er sagt, Gott ist nicht und wird auch nie ähnlich sein irgendeinem natürlichen Wesen. Deshalb ist es sinnvoller, ihm die Natur des Nichtseins zuzuordnen, statt eines Überwesens. Im Suprematismus ist es das Fehlen des Objekts, das es den außerordentlichen Konditionen des Seins möglich macht, zu bestehen. Die Gegenstandslosigkeit erlaubt die Transzendenz vom Bekannten zum Unbekannten. Das ist ein Konzept, das dann Malevich und Fjodorow gemeinsam ist. In der orthodoxen Tradition und Ikonografie ist es so, dass Gott auf die Welt kommt, eine irdische Form und Gestalt annimmt, um damit die Menschen zum Himmel zu erheben. Der Künstler und der Philosoph sehen es daher als die Verpflichtung des Menschen an, selbst auf einen höheren Status zu kommen. Er sagt, bei der Umgestaltung der Welt warte ich auf die eigene Verklärung. So sagt es Malevich. In der orthodoxen Verklärungsszenen erscheint das Göttliche umgeben von abstrakten Gestalten in menschlicher Form. Aber beim Suprematismus, da ist es so, dass hier schon jegliche Anwendung des gesunden Menschenverstandes fehlt. Das heißt, es geht um nur solche abstrakten Elemente, die ein Überwesen signifizieren. Suprematistische Gemälde haben die gleiche Non-Temporalität und Nicht-Räumlichkeit, also sind völlig losgelöst von beiden, von Zeit und Raum. Wenn man das so sagen kann, sind sie hier konditioniert von einer Befreiung aus dem narrativen Hintergrund vor einem unbegrenzten, indefinierbaren Hintergrund dargestellt. Schon 1913 hatte Nikolai Punin diese Bedeutung der unifarbenen Oberfläche der Ikonen über die individualistische Einstellung der modernen Künstler bei ihrem Versuch, die natürliche Welt darzustellen, deutlich gemacht. Malevich hat gesagt, dieser künstlerische Vorschlag ist eine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, auf einer höheren Dimension, auf einer anderen Ebene darzustellen, dass die Pflicht es ist, dass der Menschheit so zu zeigen, dass man eine neue Art des Seins eintreten kann, in der es Raum und Zeit nicht mehr gibt. Er hat gesagt, vielleicht in den letzten Tagen meiner Verklärung werde ich auch eine neue Gestalt annehmen und mein gegenwärtiges Bild hinter mir in der sterbenden, grünen und tierischen Welt lassen. Wenn wir die Verklärung des Menschen in ein höheres Wesen höchsten Intellektes sehen und seine Fähigkeit, die Natur zu regulieren, wenn das der erste Teil des Plans ist, dann wäre der zweite Teil die Erfüllung dieser gemeinsamen Tat, die Neuordnung des Kosmos und die Kolonisierung anderer Planeten. Wie Fjodorow es gesagt hat, für zukünftige Generationen sind die Planeten im Weltraum die zukünftigen Häuser ihrer Väter. Und es ist die Erkundung dieser Planeten, das uns vorbereitet für genau diese Häuser. Die ganze Welt würde also ein Netz von Planeten sein, in der die aufgeweckten und die zukünftigen Generationen in einer Art universalen Bruderschaft solidarisch miteinander leben würden. Aber Fjodorows Plan hört da nicht auf. Das ultimative Ziel ist, dass man die Himmelskörper aus ihren natürlichen Umlaufbahnen entfernen müsste, dass man das Solarsystem, das ganze Sonnensystem aus den Angeln heben sollte, in eine neue Ordnung überführen, die den Menschen und ihren Bedürfnissen untergeordnet wäre. Das Universum würde also eine Art himmlische Kathedrale sein, gestaltet von den Bewegungen der Planeten, die dann von Menschen navigiert werden. Um diesen grandiosen Plan zu erreichen, müssten Astronomie, die ja, wie er sagt, alle Wissenschaft in sich vereint, auch auf die Architektur angewendet werden, die ja alle Künste in sich vereint, wie er sagte. Und das Ganze muss dann nicht nur ein Bild des Universums darstellen, sondern die gesamte Weltstruktur, in der Niedergang durch Auferstehung ersetzt wird. Wenn wir hier diese suprematistischen Bilder sehen als eine Möglichkeit, die menschliche Wahrnehmung zu einer Art Mittel dazu zu sehen, die Menschen zu befähigen, sich auf Bedingungen außer von Zeit und Raum anzupassen, dann ist die Transition, die Überkommung von Suprematismus auf Architektur auch eine Art und Weise, diese neue Welt ganz praktisch zu erleben. 1919 hat Malevich und seine Studenten in Vitebsk in der UNOVIS-Gruppe angefangen, tatsächlich solche Architekturmodelle zu erstellen. Nicht Gebäude, die man auf der Erde errichten wollte, sondern das waren Gebäude, die sozusagen frei im Raum fliegen würden, in der Lage sein würden, auf jeglicher Oberfläche sich niederzulassen, auf jedem Planeten zu landen und dann entsprechend der Bedürfnisse und Wünsche der Menschen zu sein. Wie die suprematistischen Gestalten, die Malevich ja schon als sich selbst genügende Einheiten gesehen hatte, die ein solches Perfektionsniveau erreicht haben, dass sie wie Himmelskörper selber waren, die frei im Kosmos fliegen würden, haben wir in der Planeti dann auch aerodynamische Gestalten, die keinerlei Schwerkraft mehr haben und die man ständig durch den Raum bewegen kann. Es ging darum, dass man daran glaubt, dass man suprematistische Systeme als kollektive Mission nimmt, als eine Aufgabe, die jeglichen Aspekt des Alltagslebens betreffen würde, von der Erde angefangen bis hin zum unendlichen Universum. Das heißt, sie haben gesagt in ihren enthusiastischen Manifesten, wir schaffen neue Städte, wir bringen der Welt neue Dinge, wir geben allem neue Namen. Die Innovatoren müssen sich vereinigen und zwar unverzüglich unter der Flagge einer neuen Kunst und die Welt bauen. Von den 1920er Jahren angefangen und auch später gab es dann diese Vorstellung der Weltraumerkundung. Die wurde konsolidiert in einem praktischeren, programmatischen Plan. Politische Parameter wurden dann eingefügt in dieses ursprünglich rein philosophische Konzept. Ivan Kudryashov hat in seinen Bildern auch eine Art kosmisches Umfeld geschaffen. Elisitsky hat das Pron geschafft, der Pronenraum, Georgi Krutikov in den fliegenden Städten. Überall gibt es dort ein weites Spektrum von Künstlern, die diese Idee eine technologisch fortgeschrittenen zukünftigen Gesellschaft haben, die neue Planeten bevölkern würde. In dem Projekt von Fjodorov war diese ganze wissenschaftliche Errungenschaft nur ein Teil eines viel größeren Planes. Es sollte darum gehen, dass man im Grunde genommen etwas schaffen würde, das den Bedürfnissen einer völlig umgeformten Menschheit entsprechen würde, eines neuen Menschen, eines Zukunftsmenschen, der sozusagen seine Pflicht Gott gegenüber erfüllt hätte. In diesem Kontext kam Malevich eigentlich Fjodorov besonders nahe, näher als alle anderen, weil er gesagt hat, der Mensch bereitet sich auf der Erde dafür vor, seinen Körper in die Unendlichkeit zu bringen und dann in neue Umlaufbahnen vorzustoßen, Bewegung hin zum Absoluten. Der Pfad des Menschen geht Richtung Humanität und von dort zu Gott als Vollkommenheit. Vielen Dank.